Als wir die Taufe im Jahr 2014 durchgeführt haben, dann haben wir ja zwei Gottesdienste auch gehabt, dazwischen noch ein Essen. Das heißt, zuerst die Ansprache und in dem Nachmittagsgottesdienst die Taufe durchgeführt. Und nach dem ersten Gottesdienst haben sich dann einige Geschwister noch zur Taufe angemeldet. Und das war damals so ein Gedanke für mich. Wir haben eigentlich nicht im Voraus in dem Sinne auch lehrmäßig über das Thema der Taufe gesprochen. Und so habe ich empfunden, dass es doch besser wäre, im Voraus nochmal dieses Thema durchzugehen, dass vielleicht der ein oder der andere, auch von den jüngeren Geschwistern, dass sie auch lehrmäßig hier auch gegründet doch sind. Nun, das Thema der Taufe. Zum einen haben wir in dem Missionsbefehl des Herrn Jesu einen eindeutigen Auftrag auch dazu. Zum einen wollen wir jetzt die Bibel aufschlagen, Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Matthäus 28, 19. Vers. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. In Markus 16, ab dem 15. Vers, lesen wir Markus 16, Vers 15. Und er sagte zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und aus diesen Versen können wir sehr deutlich entnehmen, zum einen, dass Gott seine Nachfolger, die Jünger Jesu, erstmal hin sendet. Die sollen ausgehen, sie sollen das Wort predigen, das Evangelium predigen, und sie sollen diejenigen, die gläubig werden, dann taufen, und sie sollen weiterhin sozusagen die gläubig gewordenen, die Getauften auch weiter unterrichten, was der Herr Jesus auch ihnen anbefohlen hat. Und wenn wir so die Apostelgeschichte durchgehen, dann gibt es einige Schriftstellen, die uns das sehr deutlich machen, wie die Jünger damals, die Apostel, es mit der Hilfe des Herrn umgesetzt haben. Und ich möchte jetzt auf den Gedanken hinweisen, der Zeitpunkt der Taufe. Lasst uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Die bekannte Rede des Petrus, Apostelgeschichte 2, ab dem 36. Vers. So soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und dann jetzt der 41. Vers. Die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft. Und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Der Zeitpunkt: Es erfolgt eine Ansprache des Petrus. Menschen werden gläubig und sie lassen sich am gleichen Tag noch taufen. Wir wollen in Apostelgeschichte 8 gehen. Hier wird berichtet von Philippus, wie er in die Stadt Samaria kommt. In dem 5. Vers heißt es, Apostelgeschichte 8, Vers 5, Philippus aber kam in eine Stadt in Samarien hinab und predigte ihnen Christus. Und dann Vers 12. Als sie aber den Predigten des Philippus vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi glaubten, wurden sie getauft, Männer und Frauen. Und auch hier wieder, sie haben die Botschaft gehört, sie sind gläubig geworden und sie ließen sich taufen. Wir könnten anführen die Begebenheit, wo Petrus bei Cornelius ist. Genau das Gleiche. Und dort steht sogar, und Petrus befahl, dass sie getauft werden. Eine andere Begebenheit, wo Paulus und Silas in Philippi sind und der Kerkermeister mit seinem Haus gläubig wird, dann lesen wir, das Ganze geschah noch in der Nacht. In der Nacht, das war eine Ansprache des Paulus, das ganze Haus wurde gläubig des Kerkermeisters und sie ließen sich taufen. Und der Gedanke, Geschwister, der hat mich tief bewegt. Manchmal beobachtet man eine Situation, dass Menschen sich bekehren und dann aber irgendwie die Taufe so in gewisser Weise vor sich herschieben. Und die Frage ist, warum? Wir wollen einige Gedanken jetzt hier zusammen auch nochmal durchgehen, aber zumindest können wir das feststellen, dass in vielen Fällen zwischen der Bekehrung und der Taufe wirklich das ganz, ganz eng zusammenhängt, ein ganz kurzer Abschnitt dazwischen auch lag. Was die Taufe selber anbelangt, so können wir sagen, Jesus hat sich selber taufen lassen, auch von Johannes, dem Täufer, und es wird in allen vier Evangelien uns auch berichtet. Johannes sagt, eigentlich hätte ich von dir sich hätte taufen lassen. Aber der Herr Jesus sagt, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Also er gibt uns hier, als den Nachfolgern, gibt er uns hier auch ein Vorbild, sich auch taufen zu lassen. Nun ist die Frage, wer ist nun taufberechtigt? Wenn wir in den verlesenen Vers Markus 16, Vers 16 reingehen, da heißt es, wer da glaubt und getauft wird. Und jetzt wollen wir bei diesem ersten Gedanken, wer da glaubt, auch hier mal stehen bleiben. Die Frage ist, wie wird man gläubig, wie wird man ein Kind Gottes? Und ich möchte dieses größere Thema jetzt nicht hier so in der Tiefe betrachten, möchte uns nur aus Kolosser 1 zwei Verse vorlesen, Kolosser 1, Verse 13 und 14. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. So, kurz und bündig, wir haben die Erlösung durch Jesu Blut. Und die Frage ist, wie geschieht das Ganze? Und mit Sicherheit, wie der Geist anfängt, an dem Herzen, an dem Gewissen des Menschen zu reden, bis der Mensch auch dem nachgibt, da kann schon ein gewisser Zeitraum ins Land auch gehen. Aber selber die Erlösung, diese Wiedergeburt, das ist ein Augenblick. Das ist ein Augenblick, wo Gott einfach neues Leben auch den Menschen gibt. Er war noch vor einem Augenblick ein Sünder gewesen und ist jetzt ein Kind Gottes. Und was macht diesen Unterschied tatsächlich aus? Das ist dieses Wort, was wir in Markus 16, Vers 16 gelesen haben. Wer da glaubt, der soll getauft werden. Der Glaube, der ist hier ganz, ganz wichtig. Und mir ist so ein Vers, möchte ich aus 1. Johannes zitieren, 1. Johannes 5, die Verse 14 und 15. Was ist eigentlich Glaube? Und das ist das zuversichtliche Vertrauen, das wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbetet haben. Das können wir so zusammenfassen: Wenn wir nach Gottes Willen etwas bei dem Herrn Jesus bitten, dann sollen wir das Ganze so aufnehmen, als ob wir es schon empfangen haben. Also nicht etwas, was wir dann irgendwann mal in der Zukunft empfangen werden, sondern dass wir es empfangen haben. Markus 11, Vers 24. Und hier kommt es jetzt auf die Übersetzung auch darauf an. Markus 11. Die Luther-Übersetzung sagt hier so: Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Also glaubt nur, dass ihr es bekommt, das ist ja etwas, was irgendwie noch so in der Zukunft ja sein kann. Andere Übersetzung, da ist die Elberfelder Schlachter Neu-Genfer Übersetzung, die sagt so: Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und das ist tatsächlich Glaube. Und wisst ihr, wenn wir in diesem Glauben fassen, das Leiden, das Sterben des Herrn Jesu, dass sein Blut für mich persönlich geflossen ist, und dieses so in diesem Glauben erfassen, das ist der Augenblick, wo der Herr Jesus uns neues Leben auch schenkt. Und das können wir mit einem anderen Begriff auch sagen, das ist Heilsgewissheit. Dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes auch sind. Markus 16, 16 sagt ja dann weiter: Wer da glaubet und getauft wird, wird selig werden. Und jetzt kommen wir selber zu der Taufe an sich. Was symbolisiert die Taufe? Was sagt sie eigentlich aus? Und wir können sagen, es ist nur ein öffentliches Bekenntnis dessen, was Gott an unserem Herzen schon getan hat. Wir können auch das so sagen, es ist eine sichtbare, vielleicht Darstellung dessen, was unsichtbar an unserem Herzen geschehen ist. Und die Frage ist, warum ist die Taufe für uns wichtig? Zum einen können wir sagen, Gottes Wort lehrt es und wir als die Kinder Gottes, als die Nachfolger Jesu, wollen doch in seinen Fußstapfen wandern. Und hier ist so der Gedanke dieses Glaubensgehorsams. So, Gott sagt es und wir führen es aus. Es ist nicht so, dass Gott uns zwingt, etwas zu tun, aber es ist so dieses Freiwillige. So einfach das Vertrauen auf Gottes Wort. Der Herr Jesus sagt es. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Gedanke. Und darum schiebe ich die Taufe nicht auf, sondern wenn es die Möglichkeit gibt, dann lasse ich mich auch taufen. Ein ganz besonderer Gedanke liegt ja in der Taufe, dass wir es öffentlich bekennen. Lasst uns bitte Matthäus 10 aufschlagen. Und hier die Verse 32 und 33 gemeinsam lesen. Matthäus 10, Vers 32. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch von meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch von meinem himmlischen Vater verleugnen. Wir können uns im stillen Kämmerlein bekehren. Wir können uns in einer Versammlung bekehren, wo andere Menschen das mitbekommen. Das heißt, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber das Bekennen nach außen, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum sagt der Herr Jesus, und hier kommt zwar nicht der Gedanke der Taufe, ja, aber dieses Bekennen, das kommt hier sehr, sehr deutlich auch zum Tragen. Römer 10 sagt es uns auch deutlich. Römer 10, die Verse 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Sagen wir nicht, und so lehrt es auch Gottes Wort, dass es ausreicht, wenn man wiedergeboren ist, wenn man sich bekehrt hat, dass man dann selig wird? Ja, definitiv. Definitiv. Wenn Gott uns keine Möglichkeit geschenkt hat, Christus zu bekennen, dann ja. Aber wenn Gott uns die Möglichkeit schenkt und wir Christus nicht bekennen, dann kommt aus diesem Vers sehr deutlich eigentlich hervor, denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Das ist diese Wiedergeburt, können wir sagen, diese Bekehrung. Und mit dem Mund bekennt man sich zur Errettung. So sehen wir, wie ganz, ganz eng diese Dinge auch miteinander verknüpft sind. Das, was der Herr Jesus gesagt hat, wenn wir uns zu seinem Namen bekennen vor den Menschen, dann wird er sich auch zu uns bekennen, vor dem himmlischen Vater. Wenn wir es aber nicht tun, dann wird er sagen, ich kenne dich nicht. Wisst ihr, in dem Punkt liegt wahrscheinlich auch wahrscheinlich der größte Prozentanteil, wenn Menschen vielleicht wieder in die Sünde zurückgehen, wenn sie Rückfälle erleben, wenn sie nicht gefestigt werden im Glauben, das ist dieses Nicht-Bekennen vor den Menschen. Und wisst ihr, wenn wir hier im Zusammenhang mit der Taufe das Ganze betrachten, dieses Bekennen, so, durch die Taufe bekennt man es in der Öffentlichkeit. Aber dieses Bekennen, es soll ja nicht nur auf den Tag der Taufe beschränkt sein, sondern das ist unser Leben, dass wir es vor den Menschen bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Und wisst ihr, in unseren Kreisen, sag ich mal, in der westlichen Welt, wo wir Frieden haben, wo wir allgemein sagen, wir leben in einem christlichen Land, da ist die Taufe, es ist mehr ein Fest. Es ist etwas Besonderes, dass man auch ein Zeugnis geben kann. Aber wisst ihr, diese wirklich tiefe Bedeutung dessen werden wir wahrscheinlich eher in den Ländern hören, wo Menschen verfolgt werden, ob es in den islamischen Ländern ist oder sonst wie. Das heißt, wir können uns zu Hause bekehren im Stillen. Wir können Ja sagen zu der Nachfolge Jesu. Aber in dem Moment, wo wir durch die Taufe an die Öffentlichkeit gehen, riskieren Menschen Kopf und Kragen. Und das ist ein sehr großer Unterschied zu unserem Land. Ich meine, wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir in so einem Land leben dürfen. Aber diesen Unterschied, das ist mir einfach wichtig zu zeigen, diese Tragweite, diese Bedeutung der Taufe, wenn Menschen sich taufen auch lassen. In der Taufe gibt es einige Bilder, die uns symbolisiert werden. Wir können einerseits Apostelgeschichte 22 mal aufschlagen und hier von Paulus lesen. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Er berichtet hier selber von seiner Bekehrung, wie er zum Herrn gekommen ist. Und hier heißt es, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe den Namen des Herrn an. Hier müssen wir natürlich die richtige Reihenfolge sehen, wie Gott das Wort es lehrt. Aber dieser Gedanke, lass dich von der Sünde abwaschen. Was bedeutet das eigentlich? Es kann ja nur bildlich sozusagen auch verstanden werden. Denn die Sünden werden durch das Blut Jesu abgewaschen. Jetzt, wie kann Wasser, wie kann die Taufe etwas abwaschen? Und hier, glaube ich, steckt so eine tiefe Wahrheit. Wisst ihr, wenn ich gehorsam bin und den Weg gehe und mich taufe lasse, dann bin ich sozusagen komplett untergetaucht. Ich bin ja in dem Wasser drin und Wasser reinigt ja. Und dieses Bild gebraucht hier sozusagen Apostel Paulus, dass ich tatsächlich rein bin. Das Wasser hat mich abgewaschen. Und wisst ihr, wenn Satan später kommt und uns versucht und sagt, Mensch, vielleicht bist du nicht gut genug für ein Kind Gottes. Vielleicht hast du noch dieses oder jenes. So kannst du als Kind Gottes sagen, ich habe Heilsgewissheit, ich habe mich taufen lassen, es ist alles abgewaschen, ich bin rein. Wir können in ein anderes Bild reingehen, in den Römerbrief 6, die Verse 3 und 4 lesen. Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben leben. Und hier gebraucht der Apostel Paulus etwas, wo wir uns ja im alltäglichen Leben ja nicht so gern beschäftigen. Er gebraucht das Bild eines toten Menschen, der ins Grab gelegt wird. Und hier symbolisiert es ja ein Mensch, der gestorben ist, der zu Grabe getragen wird. Er ist tot, da ist kein Leben. Er ist sozusagen für die nahestehenden Menschen, für alle Lebendigen hier, ist er einfach nicht mehr da, der ist tot. Und so sagt Apostel Paulus, du warst tot gewesen. Du warst tot in Sünde gewesen. Das heißt, du hast nicht vernehmen können, was tatsächlich Leben aus Gott ist. Du hast kein Verständnis gehabt. Du warst tot in der Sünde. Und jetzt diese Auferstehung. Wenn du aus dem Wasser herausgeholt wirst, ein Symbolbild hier auch der Auferstehung, dass du jetzt neues Leben hast, dass du mit Christus auferstanden bist. Es gibt in Römer 6 noch einen Vers, der 11. Vers. Da heißt es so: Als auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist eine andere Seite. Das heißt, wenn wir in der Taufe sozusagen begraben sind, untergetaucht sind in dem Wasser, dann sind wir der Sünde gestorben. Und wenn Satan kommt und uns versuchen möchte, uns auf Abwege lenken möchte, so können wir hier ganz entschieden auch Satan Paroli bieten und sagen: Ich bin der Sünde abgestorben. Ich habe mich taufen lassen. Ich habe ein Zeugnis abgelegt vor vielen Menschen. Ich bin der Sünde abgestorben. Und wisst ihr, dieser Gedanke, der ist mir persönlich auch groß geworden. Ist es nicht so, dass wir allgemein immer wieder feststellen, ja, man ist Christ und man lebt natürlich in dieser Welt, natürlich, man hat Versuchung, das ist alles da, aber dass manche Menschen versuchen, mehr so an die Außengrenze zu gehen. Was kann man vielleicht noch mitnehmen von der Welt? Wie kann man hier vielleicht doch, ja, mit anderen Menschen, auch mit Ungläubigen, so ein Leben führen, dass man irgendwie so unbemerkt durchs Leben kommt, dass man eben nicht Christus bekennen muss. Das heißt, sie spielen mit der Sünde, sie führen so ein Leben, das sehr, sehr nahe am Abgrund ist. Und das ist eigentlich dieses Bild der Taufe, es lehrt uns diese Entschlossenheit, diese Entschlossenheit, der Wille, der dadurch ausgedrückt wird. Der Herr Jesus hat mir neues Leben geschenkt. Und das bezeuge ich durch die Taufe, dass ich der Sünde abgestorben bin. Es werden Versuchungen kommen, das ist definitiv. Aber wisst ihr, wenn wir im Inneren einen festen Entschluss gefasst haben, zur Sünde gehe ich nicht mehr zurück. Das hilft uns ungemein, als wenn wir sagen, naja, wer weiß, vielleicht kann man das so machen, vielleicht kann man auch so machen, vielleicht kann man noch dies oder jenes noch auch in dem Leben eines Nachfolgers Jesu mitnehmen. Also der Entschluss, diese Entschiedenheit ist hier ganz, ganz wichtig. Wir können auch vielleicht auf den Gedanken noch eingehen, was wird nicht durch die Taufe erreicht oder nicht symbolisiert. Wir können eins sagen, dass wir durch die Taufe nicht Mitglied der Gemeinde werden. Wir werden dadurch kein Kind Gottes. Es ist interessant, dass dieser Gedanke trotzdem, ich sage mal, in einigen Glaubensgemeinschaften vorherrscht. Ich habe erst diese Woche mit einem Handwerker sprechen dürfen, der zu einer Glaubensrichtung geht und er sagt so, ja, bei uns ist es so, durch die Taufe wird man in die Gemeinde aufgenommen. Durch die Taufe. Sagt uns aber nicht Gottes Wort sehr deutlich, dass Gott es selber vorbehalten hat, ins Buch des Lebens die Namen reinzuschreiben. Aber wisst ihr, hier sind, wenn wir das auf der rationalen Ebene anfangen zu betrachten, es ist sehr plausibel, was die Menschen sagen. Sie fragen dann, ja, wie läuft es bei euch praktisch im Gottesdienst? Wenn bestimmte Entscheidungen zu treffen sind, wer trifft es? Naja, Kinder Gottes natürlich. Aber wer sagt eigentlich, dass es Kinder Gottes sind? So, sie müssen ja aufgenommen werden in die Gemeinde offiziell und so, man muss ja eine Mitgliederliste führen und nur diese dürfen auch in der Gemeinde etwas zu sagen haben. Aber ist es nicht so, dass durch den Wandel wir es bezeugen sollen und andere Geschwister werden es auch sehen? Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 47 lesen wir, wie die Apostel gepredigt haben, das Wort. Und da heißt es: Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurde, zu der Gemeinde. Der Herr tat hinzu. Nicht die Taufe, oder durch die Taufe werden wir Mitglied einer Gemeinde, sondern der Herr tat hinzu. Durch die Taufe findet auch keine Reinigung der Sünden statt. Wir können auch hier Offenbarung 1, Vers 6 aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat. So, hier kommt es sehr, sehr deutlich auch, dass das Blut uns frei macht, abwascht sozusagen unsere Sünden und nicht das Wasser. So, können wir zusammenfassend eigentlich sagen, dass die Taufe eine Verordnung ist des Herrn Jesu, etwas, was sichtbar dargestellt wird, was innerlich wir zuvor bereits erlebt auch haben. Ich möchte noch ganz kurz auf die Durchführung der Taufe, auf die Form der Taufe auch eingehen. Wenn wir lesen, wie der Johannes der Täufer getauft hat, so heißt es in Johannes 3, Vers 23, Johannes aber taufte auch in Enon, nahe bei Salim, denn dort gab es viel Wasser. Als Herr Jesus getauft wurde, können wir nachlesen, und er stieg aus dem Wasser heraus. Er stieg herauf. Und so können wir andere Schriftstellen eigentlich anwenden, dass es tatsächlich dieses Untertauchen auch bedeutet. Also nicht ein Besprengen oder eine Kindertaufe, sondern tatsächlich das Untertauchen. Es ist noch interessant auch, das ist mir persönlich jetzt in der Ausarbeitung neu geworden, wenn wir in Matthäus 28 reingehen, in den 19. Vers, wie es dort heißt. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie auf den Namen. Und dann werden ja der Vater, der Sohn, der Heilige Geist aufgeführt. Was bedeutet es eigentlich, auf den Namen taufen? So, ist das nur eine Taufformel, dass wir das nur so einfach sagen? Hier soll mehr so zum Ausdruck gebracht werden, dass wir unter der Autorität Gottes jetzt stehen. Zum einen derjenige, der tauft, er macht es im Auftrag des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und derjenige, der getauft wird, dass er sich jetzt sozusagen unter dieser Herrschaft, unter dieser Autorität auch befindet. Und interessant ist ja hier auch der Gedanke in dem Namen. Also nicht in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern ein ganz interessanter Hinweis, was wir am Montag auch gehört haben, auf die Dreieinigkeit hin, auf den einen Namen unseres Gottes. Es gibt einen Gott, aber es gibt sozusagen, oder es reicht nicht ein Wort aus, um diesen Gott in gewisser Weise richtig auch zu nennen. Das ist mir so in der Vorbereitung jetzt auch noch groß geworden. Es waren einige so kurze Gedanken gewesen, was die Taufe bedeutet, wie sie durchgeführt wird. Und mein Wunsch, mein Gebet ist, dass diejenigen, die Leben aus Gott haben, die Heilsgewissheit haben, sich aber noch nicht haben taufen lassen, dass sie ja, sich auch prüfen, dem Worte gegenüber und sich auch durch den Geist hier leiten lassen. Gott möge uns segnen. Amen.